Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 117 vom 20. November 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und damit ich auch in dieser Folge nicht alleine dort sitze, ist unsere 80er Jahre Serienbeauftragte, die Svenja, bei mir. Hallo Svenja.
Hallo.
Ja, und ich bin der Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast, und dann haben wir eigentlich alle Formalitäten erledigt. Und Svenja, wir sind ja hier im Soil Talk, und das habe ich mir jetzt eigentlich immer vorgenommen, weil wir jetzt ganz viele neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen haben, dass wir immer mal nochmal kurz erklären, was wir hier im Soil Talk eigentlich machen. Findest du da eine passende Beschreibung dazu? Was macht dieser Soil Talk eigentlich?
Naja, im Kern stellen wir eigentlich immer eine oder maximal zwei Studien vor, und damit zusammenhängt ja auch immer ein bestimmtes Thema, was in der Bodenkunde entweder aktuell ist oder schon länger wichtig ist. Mhm. Also mal sind es Methoden, häufig sind es irgendwelche besonderen Ergebnisse, die für bestimmte Ökosysteme besonders relevant sind oder ja, für verschiedene Bodenfunktionen wie Wasserfilterung oder CO2-Speicherung, lauter solche Dinge.
Genau, ne, wir nörden hier auch richtig ab, wie blöd, ja. Und das umschreibt dieses Format, glaube ich, ganz gut. Und insofern bin ich jetzt auch gespannt, liebe Svenja, was du heute mitgebracht hast. Ich habe ja gesagt, du bist die 80er Jahre Serienbeauftragte. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aber gar nicht so sicher, ob MacGyver tatsächlich eine 80er Jahre Serie war oder vielleicht schon in die 90er gehört. Du wirst es mir, glaube ich, jetzt erklären.
Ja, tatsächlich, genau. Also MacGyver ist das Thema. Ich habe auch vorhin noch mal die Titelmelodie gehört, um mich einzustimmen. Ja, genau. Ich bin schon wieder voll drin. Genau, also du hast ganz recht. Es ist tatsächlich eine Serie aus den 80ern und den frühen 90ern. Und für die, die nicht eingeweiht sind und vielleicht etwas jüngeren Datums, erklärst du mal, was so grob der Clou von dieser Serie ist.
Ja, MacGyver, gespielt von Richard Dean Anderson, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, ist ein sehr gut aussehender Typ mittleren Alters, würde ich mal sagen, der aus irgendeinem Grund unglaubliche handwerkliche und ingenieurstechnische Fähigkeiten hat. Und Inhalt dieser Serie ist eigentlich in jeder Folge, dass MacGyver durch irgendwelche Schurken in komische Situationen gerät und mit Dingen, die einfach irgendwo rumliegen oder so, Sachen baut, mit denen er sich dann aus diesen Situationen wieder herausretten kann. Das ist, glaube ich, so der Kern dieser Serie.
Ja, ja. Sehr gut erfasst. Mhm. Also genau, irgendwie, er hat nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern er weiß halt auch naturwissenschaftlich unglaublich viel. Und er kann sich deswegen halt erschließen, hier ist Magnesium, hier ist irgendwas, hier kann ich mir ein Schweißgerät bauen oder irgendwie sowas. Ich habe auch nachgelesen, tatsächlich diese Effekte, die er beschreibt, er erklärt dann meistens ja auch, was er tut, weil er irgendwelche anderen Leute noch mitrettet und denen erklärt er das, dass das meistens sogar ungefähr stimmt, dass aber die Größe des Effekts total übertrieben wird. Aber genau, der Kern der Sache ist, also MacGyver ist quasi so ein Synonym geworden für aus Alltagsgegenständen irgendwas machen, was die Situation rettet. Genau. Und tatsächlich hat sich das auch die Uni in Hannover hier in der Lehre der Bodenkunde mal zu Corona-Zeiten zum Thema gemacht. Da war ja das Problem, Laborpraktika konnten nicht so wirklich stattfinden. Und dann haben sie das als MacGyver-Laborpraktikum umgewandelt. Und die Leute mussten zu Hause die Methoden, die sie theoretisch gelernt hatten, irgendwie nachbasteln. Fand ich sehr cool. Ich habe auch gerade noch mal netterweise ein Video zugeschickt bekommen, wie Kalkgehalt so grob gemessen wurde. Die Methode nach Scheibler ist Bodenkundlern ein Begriff, geht im Grunde genommen darum, dass man Säure auf den Kalk kippt, dadurch bildet sich CO2 und man misst dieses Volumen vom CO2 und kann daraus Rückschlüsse ziehen, wie viel Kalk im Boden war. Und das haben die zu Hause tatsächlich mit Hausmitteln, mit Gartenschlauch und Strohhalm und mit Heilkreide nannte es sich, glaube ich, als Test, ne, ob das so grob funktioniert, haben sie sich das nachgebaut. Also sehr cool. Also das zeigt ja auch, wie innovativ die Lehre bei uns in Hannover ist. Kommt alle nach Hannover, wenn ihr euch für Bodenkunde interessiert. Aber diese Werbung mal am Rande. Christoph rastet schon fast aus. Natürlich kommt ihr entweder nach Hannover oder nach Halle.
Ja, jetzt lächel ich fein. Ja, das stimmt.
Nee, aber das ist einfach geil, ne? In der Bodenkunde kann man einfach alles anwenden, von Hightech bis eben wirklich selbst gebastelt. Und das ist so im Prinzip die Hinleitung dann zu meinem Thema heute.
Oh, Svenja, aber bevor das losgeht, will ich nur das auch nochmal loben. Und das sind nämlich Methoden, die tatsächlich in der Chemiedidaktik auch eine große Rolle spielen, ne? Also mit Alltagsutensilien quasi irgendwas zu basteln. Mhm. Ich glaube, da haben sich dann, glaube ich, findige Leute an der Uni Hannover, kann man da auch Chemie studieren auf Lehramt vielleicht? Weiß ich nicht.
Gut möglich, ich habe keinen Überblick. Ja.
Also zumindest, ich gehe mal davon aus, Inspiration geholt, und ich will nur noch mal sagen, wie cool ich das finde, dass sowas gemacht wird, Svenja.
Fand ich mega nice. Ich wollte gerne zur Abschlusspräsentation, konnte ich leider nicht. Aber jetzt habe ich noch mal ein paar Beispiele bekommen. Es ist wirklich echt cool, was die Leute sich überlegt haben. Also das ist eben nicht nur in einem Bodenkunde-Praktikum manchmal so zu Corona-Zeiten, sondern man steht öfter mal irgendwo im Feld oder muss mit wenig Projektmitteln irgendwie ein Projekt realisieren. Und da kann man auf lustige Ideen kommen.
Ja,
und da habe ich dir jetzt zwei Paper mitgebracht. Das erste ist die lustige Idee und das zweite ist eine Anwendung dieser lustigen Idee.
Ich bin gespannt, Svenja.
Und zwar reisen wir gedanklich nach Japan. Da gab es einige WissenschaftlerInnen, junge WissenschaftlerInnen, die sich für Feinwurzeln von Bäumen interessiert haben. Die wollten sie gerne beobachten mit verschiedenen Methoden. Und eine Sache war, sie wollten gerne wissen, wie die so wachsen, ne? Also irgendwie messen, wie die Wurzeln sich so verlängern. Und da gibt es etablierte Methoden. Man kann zum Beispiel so eine Acrylglasröhre, also so eine Plexiglasröhre in den Boden einlassen und dann mit so einer Kamera da reinhalten und Fotos machen. Ja, dann sieht man, wenn da Wurzeln so dran sind, das Rohr ist ja dann durchsichtig, dann kann man da davon Fotos machen, wie die Wurzeln wachsen. Man kann das auch deutlich aufwendiger machen. Es gibt ganze sogenannte unterirdische Labore, Rhizotrone. Also Rhizotrone ist ein sehr breiter Begriff, aber eine mögliche Variante davon ist, man hat wirklich so einen unterirdischen Gang, wo man links und rechts so Fenster eingebaut hat, wo man wirklich einfach in den Boden reingucken kann. Und wenn da Wurzeln dran langwachsen, dann kann man das eben auch sehen. Ist natürlich ein Riesenaufwand, so ein Ding zu graben. Und das Coole ist, dass man dann seitlich so auch Sensoren einfügen kann und so weiter. Da kann man mehrere Sachen gleichzeitig messen und eben die zusätzliche Ansicht hat man dazu. Das Ganze kann man eben auch teilweise schon mit automatisierter Bildaufnahme haben. Also diese Mini-Rhizotrone, diese Röhren, diese Plexiglasröhren, die gibt's mittlerweile auch mit so automatischen Schieben, wo diese Kamera da so auf- und abgefahren wird und man kann da Bilder machen. Hat das alles so seine Vor- und Nachteile. Diese Röhren sind natürlich nur eine sehr kleine Fläche, die man damit erfasst. Außerdem ist das Ganze noch gekrümmt, das macht die Bildanalyse ein bisschen schwieriger. Und klar, diese riesen Rhizotrone, das ist so also ein Mordsaufwand, das zu graben. Dafür hat man nicht überall die Möglichkeit. Man möchte ja auch nicht überall den Boden so stark stören. Dann gibt's noch eine etwas abgespeckte Variante. Man kann sozusagen so Wurzelfenster einbauen. Das ist dann ohne so einen Gang dazwischen, aber man gräbt einfach eine flache Plexiglasscheibe in den Boden ein, tut da ein bisschen Styropor davor, damit da jetzt nicht ein Loch im Boden ist und das genauso isoliert ist wie mit Boden, und kann das dann jederzeit freilegen und gucken, wie die Wurzeln so wachsen. Da gibt's auch ein cooles Video, wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, von der Uni Hohenheim war das. Das habe ich in die Shownotes getan. Da kann man sich mal angucken, wie so ein Wurzelfenster eingebaut wird in einen Maisacker. Aber auch da ist es so, wenn man da jetzt ein Bild haben will, dann muss man halt hingehen und das fotografieren. Und das, da hat man ja natürlich nur begrenzt Zeit. Das heißt, das schränkt die Frequenz, in der man Bilder aufnehmen kann, doch durchaus ein. So, und was haben sich diese Leute in Japan jetzt gedacht? Was haben wir hier so rumstehen? Ein Farbscanner. Wenn wir den einfach in den Boden einbuddeln, also so ein flacher Scanner, ne? Nicht einer, der das Papier einzieht, sondern so ein Flachbettscanner. Den buddeln wir jetzt einfach in den Boden ein. Der macht seine Bilder automatisch. Der hat ja so eine Leuchtröhre, die dann einmal hin und her geht. Das heißt, da haben wir dann das Licht. Der schickt das per Kabel an den Computer und wir haben unsere Bilder.
Svenja, ich wette mit dir, dahinter steckt eine mordslustige Geschichte, die natürlich nicht ins Paper geschrieben haben. Ist irgendwie jemand so gestolpert, hatte den Scanner in der Hand und zufällig ist der irgendwie in so einem Bodenspalt gelandet.
Nicht ganz undenkbar. Also kreative Lösung. Und das haben die dann tatsächlich einfach mal umgesetzt, haben das erstmal im Topfversuch getestet. haben also von diesem Farbscanner, da ist ja mal so ein Deckel drauf, damit man sich nicht selber blendet, diesen Deckel haben sie abgeschraubt, das Ganze in eine Plastiktüte gesteckt, eine durchsichtige, damit der Scanner vor Feuchtigkeit geschützt ist. Und das in so einen Topf eingebuddelt. Einmal hatten sie so ein japanisches Gewächs, japanischer Schlangenbart oder sowas. Und einmal eine Sojapflanze. Haben das da reingestopft und aufgefüllt und die Pflanze gesät. Und haben dann so in der Wachstumsphase einmal am Tag, beziehungsweise in dem anderen Topf waren es alle 4 Stunden, haben sie da so ein Bild machen lassen. Und haben irgendwie so grob festgestellt, ja okay, funktioniert, können wir machen. Und haben gesagt, okay, dann können wir jetzt einen Schritt weitergehen. Wir gehen jetzt in den Wald. Eigentlich wollten sie sich ja die Bäume angucken. Also haben sie im Wald noch einen Schritt weiter gemacht. Und zwar haben sie sich gesagt, okay, wir wollen Bodenatmung raushaben. Wir wollen nur die Wurzelatmung wissen. Also was macht man? Man nimmt sich einen Staubsauger mit ins Feld und saugt den A-Horizont ab.
Auch hier ist bestimmt eine lustige Geschichte, die dahinter steht.
Und mit Sicherheit lief die MacGyver-Intro-Melodie im Hintergrund. Jedenfalls haben sie den A-Horizont abgesaugt, damit nur noch die Wurzeln übrig blieben. Dann diesen Scanner da horizontal eingebuddelt, dass der quasi nach oben leuchtet, wenn er ein Bild macht. Und dann rein mineralisches Material da wieder eingefüllt, damit also die Wurzeln eine Umgebung haben, in der sie wachsen können, aber eben das Zeug an sich kein CO2 emittiert. Und haben dann da eben immer wieder Bilder gemacht. Das war dann für 1,5 Tage nur, alle 30 Minuten aber dafür, eine etwas höhere Frequenz, haben sie da Bilder gemacht und geguckt, wie ist das Wurzelwachstum und haben geguckt auch, wie hängt das mit der CO2-Emission in der Zeit zusammen. Also das war deren Anwendungsfall. Und die haben auch verschiedene Vorteile aufgelistet und Vor- und Nachteile. Und das fand ich ganz gut, dass es nicht so ein, yay, wir haben eine neue Methode und die rettet die Welt, sondern sie haben das ganz gut eingeordnet in die bisherigen Methoden. Also was war bisher so mit diesen Wurzelfenstern möglich und mit Plastik-Plexiglasröhren? Und da verglichen zum Beispiel der Preis. Das ist also diese Scanner-Methode ist sehr günstig, weil klar, diese Scanner kann man einfach im Handel kaufen, sind jetzt nicht besonders teuer. Und dadurch kann man eine hohe Anzahl an Wiederholungen erreichen. Die kann man einfach einbuddeln an mehreren Stellen, weil kostet ja nicht viel. Und dadurch, dass sie es eben automatisiert haben, das war so im Prinzip der Clou, ne? Die Bildaufnahme automatisiert, es löst automatisch alle x Stunden aus, kann man auch eine höhere zeitliche Auflösung erreichen. Ne? Gerade wenn man sich denkt, da ist jetzt gerade eine Zeit, in der die Wurzeln besonders schnell wachsen oder sie wachsen und Feinwurzeln sterben ja auch relativ schnell wieder ab. Ne? Und diesen Turnover, da könnte man teilweise solche Dynamiken verpassen, wenn man zu selten ein Bild macht. Das sind also Vorteile und im Gegensatz zu dieser Plexiglasröhre hat man eben eine größere Fläche, die man beobachten kann und keine Krümmung. So, das sind die Vorteile. Nachteile ist ähnlich wie bei einem Bodenfenster oder einem Wurzelfenster. Der Boden ist natürlich stark gestört dadurch, selbst wenn man nicht den A-Horizont absaugt, ne? Aber man gräbt das natürlich auf, da kommt Sauerstoff ran, da kommt auch eine Weile lang Licht ran, das mögen Bodenorganismen ja nicht so gerne. Und auch danach ist da natürlich was anderes als Boden, ne? Und das Wasser läuft da vielleicht bevorzugt auch entlang. Also es gibt so ein paar Dinge, die stören diese natürliche Situation, aber es ist halt so gut, wie man es machen kann. Ne? Außerdem braucht man halt im Feld auch Strom. Klar, die Scanner brauchen irgendwie Strom, dafür muss man sorgen. Aber mit so einer Autobatterie oder so ist das ja durchaus möglich. Oder mit so Solarpaneelen. Du grinst schon wieder, weil das ein bisschen MacGyver-mäßig ist, irgendwo eine Autobatterie auszubauen.
Ich habe die ganze Zeit so das Bild vor Augen, du läufst durch den Wald und siehst ja natürlich nicht, dass da irgendwo ein Scanner vergraben ist und dann steht da aber auf einmal.
Genau.
Und dann stelle ich mir vor, da steht da halt irgendwo einfach ein Drucker rum und der druckt jede Stunde dann eins dieser gescannten Bilder. Das wäre auch mal nicht. Das wäre so eine Kunstgeschichte, ne? So eine Kunstinstallation, ja. Könnte man damit auch machen, ja. Nice. Hey, aber auf jeden Fall eine coole Methode, ja.
Mhm. Total. Ja, oder gleich ein Bildschirm.
Ja. Wir müssen uns bremsen. Das hört sonst nicht mehr auf, diese Folge.
Genau. Also das war jetzt quasi Teil 1. Wir haben diese Methode. Leute sind auf eine lustige Idee gekommen. Das war, wie gesagt, 2008. Und jetzt habe ich ein Paper aus 2024, ganz aktuell. Und da haben sich Leute in Südfrankreich diese Methode geschnappt und gesagt, das können wir auch. Und wollten das aber noch ein bisschen erweitern, was man damit alles beobachten kann. Denn sie haben gesagt, wir wollen ja nicht nur Wurzeln beobachten, wir wollen vielleicht auch Pilze beobachten. Also das, was man so sehen kann, die sind ja teilweise sehr fein, aber wenn sie so größere Bündel bilden oder Ektomykorrhiza, also so eine, ja, so wie so eine Kappe über die Wurzel, mit der sie dann eine Symbiose eingehen, dann kann man das sehen. Und Tiere, Bodenfauna. Weil dafür gibt's bisher eigentlich nur räumlich nicht so hoch aufgelöste Methoden. Also ich habe eine Zusammenfassung gesehen, die sie da zitiert haben, so ein Review-Paper über die Methoden, wie man Bodenbiodiversität im Allgemeinen, also nicht nur Tiere, sondern auch die Mikrobiologie, aber wie man verschiedene eben auch Tiere messen kann. Und da gibt's halt so im Wesentlichen die passiven Fallen, da ist man darauf angewiesen, dass die Viecher da auch reinlaufen, ne, dass sie also auch aktiv sind. Und sogar aktive Methoden, dass man die aus dem Boden vertreibt. Also bei Regenwürmern kann man das so mit Strom anlegen und dann wollen sie von dem Strom weg und dann kriechen sie raus und man kann sie fangen. Alles für die Tiere nicht besonders schön und eben auch nicht besonders genau, weil du weißt nie, was du alles erwischt. Und selbst wenn du den Boden komplett entnimmst, und zum Beispiel die Nematoden da alle rauswäscht mit Zentrifugieren und so weiter, dann hast du zwar die Individuen, die du weiter untersuchen kannst, aber du kannst zum Beispiel nicht untersuchen, wann sind sie am aktivsten, weil du hast sie einmal entnommen und dann sind sie halt weg. Und da haben sie sich gedacht, diese Scanner-Methode ist eigentlich ganz cool, weil sie halt mehrmals anwendbar ist auf die gleiche Stelle. Du kannst eine Dynamik über die Zeit untersuchen. Und du hast eben auch eine räumliche Auflösung, also zum Beispiel auch, wer interagiert mit wem. Und das haben sie gemacht. Sie haben sich eine Trüffelplantage ausgesucht. Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Trüffelexperten und ehemaliges Zollcast-Mitglied Andres.
Grüße.
Ja. Schade, dass er diese Folge nicht machen kann. Der wäre natürlich für diese Folge der bessere Experte, was die Trüffel angeht. Aber ich tue mein Bestes. Also die in dieser Trüffelplantage haben sie 6 Farbscanner verbuddelt, 3 an jeweils einem Baum. Und zwar aber nicht horizontal, wie die Japaner das im Wald gemacht hatten, sondern 45 Grad geneigt und zwar nach unten die Fotos machend. Und das haben sie schon 2017 gemacht und dann aber Daten, die jetzt ausgewertet wurden, von 2019 genommen. Das heißt, das System hatte auch ein bisschen Zeit, sich von dieser Störung zu erholen. Und da haben sie vom Mai bis Juli 2019 jetzt die Daten ausgewertet. Da wurden Bilder gemacht alle 6 Stunden. Eben von der Größe von so einem DIN A4-Blatt, ne? In Farbe und mit, ich glaube, 1200 dpi, also schon eine ziemlich hohe Auflösung. Das heißt, sie haben da knapp 340 Bilder gehabt, die sie dann alle per Hand ausgewertet haben. Das fand ich beeindruckend. Es gibt ja, daran arbeiten sie auch, ne, diverse bildanalytische Methoden, wie man das automatisieren kann. Aber das haben sie, weil das eben der Anfang ihrer Studie war, noch per Hand gemacht. Und haben da sowas wie Wurzelwachstumsraten gemacht, haben also Wurzeln vermessen in den Bildern und auch den Mykorrhizierungsstatus, also ob da eine Mykorrhiza dran ist oder nicht, haben sie erfasst und eben auch Tiere und die sogar noch so weit, es ging bestimmt. Es ging bei manchen Dingen besser und bei manchen weniger, also manchmal sind sie auf Familienlevel oder auf Klassenlevel stehen geblieben, manchmal haben sie es bis zur Gattung bestimmt und haben dann geschaut, wie die verschiedenen, vor allen Dingen bei den Tieren haben sie geschaut, wo die sich aufhalten und wenn sie in physischem Kontakt mit etwas waren, dann zählt das als Kolokalisierung, also die haben dann irgendwie interagiert. Und das haben sie dann erfasst und hatten so die grobe Hypothese, naja, die Bäume, die sind ja sozusagen der Primärproduzent, also die bringen die Energie ins System, dadurch, dass sie Photosynthese machen und alle anderen trophischen Ebenen, also alle, die sich davon ernähren, die hängen davon ab und würden dann so in ihrer Dynamik davon später beeinflusst sein. Und tatsächlich haben sie sowas in der Richtung auch gefunden. Sie haben zum einen saisonale Varianz untersucht und zum einen die Tagesrhythmen. Weil mit 6 Stunden, ne, alle 6 Stunden, also 4 Bilder am Tag, da kann man auch schon so ein bisschen einen Tagesrhythmus abschätzen und haben da festgestellt, dass diese Bäume jetzt vor allen Dingen im ersten Teil der Nacht oder am Abend am stärksten gewachsen sind. Also die Feinwurzeln und die groben Wurzeln und so, die haben da so einen Wachstumspeak gehabt in der Zeit immer. Da haben sie jetzt nicht festgestellt, dass das bei allen Tieren, so über alle Tiere hinweg, jetzt die Dynamik beeinflusst. Also den Bodentieren schien das vom Tag-Nacht-Rhythmus ziemlich wurscht zu sein. Aber was die Saisonschwankungen anging, da haben sie was festgestellt, nämlich so die Wurzeln, die hatten ihr maximales Wachstum, so Ende Mai, Anfang Juni. Und die Feinwurzeln ein bisschen später, eher so Anfang Juni, nicht so Ende Mai. Und dann haben sie die Mykorrhiza-Bildung festgestellt, die war dann eher so Mitte Juni. Macht auch Sinn, ne? Wenn die Wurzeln gerade noch viel wachsen, dann ist es schwierig, da jetzt irgendwie so eine Kappe, so eine Hülle mit Pilzmyzel drum zu formen. Da wartet man lieber ab, bis die fertig gewachsen ist. Vielleicht brauchen die auch eine gewisse Weile, um das zu bemerken. Also woran das liegt, da müsste ich jetzt spekulieren. Ich bin keine Bodenbiologin. Aber das haben sie jedenfalls festgestellt. Der Mykorrhiza-Partner, also ein Lebewesen, was von den Baumwurzeln abhängig ist, das reagiert ein bisschen später. Und was sie eben bei den Tieren festgestellt haben, das fand ich ganz witzig, sie haben nicht nur Baumwurzeln da drin gehabt, sondern auch Graswurzeln. Da wuchs Gras zwischen diesen Bäumen. Und dann haben sie festgestellt, dass die Tiere so am Anfang des Frühlings eher an den Graswurzeln waren, weil die Baumwurzeln quasi noch nicht so weit waren. Die Bäume brauchen ja auch erstmal, bis sie Blätter bilden und dann genug Photosynthese betrieben haben, damit sie auch dann die Kohlenhydrate in die Wurzeln verlagern können und da eben diese Verbindung ausscheiden, die die Pilze und auch andere Tiere gerne haben wollen. Und deswegen haben sie festgestellt, oder das ist zumindest die Idee, dass es deswegen so ist, dass dann erst im späteren Verlauf des Frühlings Richtung Sommer hin die Tiere sich vermehrt auf den Baumwurzeln aufgehalten haben. Und das fand ich schon mal ganz cool, dass man das so über die Zeit feststellen kann. Und eben, was sie dann auch noch versucht haben, so Tier-Tier-Interaktion, davon gab es aber nicht so viele. Deswegen, ja, belassen wir es mal dabei. Sie haben auch jede Menge komplizierte Statistik darauf geworfen, von der ich, gebe ich zu, nicht besonders viel verstanden habe. Aber das waren mal so die groben Erkenntnisse, die man also mit verbuddelten Farbscannern im Boden so, ja, herausziehen kann.
Wahnsinn, Svenja. Es muss eben nicht immer jede Methode unendlich kompliziert sein. Nebenbei bemerkt finde ich das auch bei Wurzelfenstern zum Beispiel. Das habe ich auch gesehen in Bad Lauchstädt. Ne, auf zumindest einer der Versuchsflächen sind auch solche Wurzelfenster eingerichtet. Und man denkt sich dann so, ja, okay, das ist simpel, aber auch nützlich. Ne? Das würde ich jetzt mal bei diesen Flachbettscannern auch sagen. Mir ist noch tatsächlich ein Diskussionspunkt eingefallen, sozusagen mit Blick auf diese Mykorrhizierung, ne? Die Mykorrhiza, das hatten wir in diversen Folgen schon angesprochen, ist ja jetzt keine Bezeichnung für einen Pilz, sondern das ist ja immer eine Bezeichnung für diese Interaktion, ne? Zwischen Pilzhyphen und Baumwurz oder Pflanzenwurzeln allgemein, ne?
Ja.
Und da die erfüllt ja verschiedene Funktionen, ne? Also letztlich wenn ich das richtig erinnere, der Pilz bekommt ja aus den Exudaten der Wurzel quasi Zucker. Kohlenhydrate, die er selbst verstoffwechseln kann, und im Gegenzug erhält sozusagen die Pflanze über den Wurzelraum dann mineralisierte Stoffe, wie mineralisierten Phosphor vor allem, ne? Also Mykorrhiza ist ja so dat Ding für die Phosphorversorgung für Pflanzen. Deswegen, so ein Gedanke, wenn du jetzt sagst, die Mykorrhizierungsrate ist Mitte Juni am höchsten. Ne, so. Und in den anderen Bereichen, ne, so bis Ende Mai quasi nicht so hoch, wo aber die Wurzeln, also gerade Grob- und Mittelwurzeln, hast du gesagt, wachsen in diesem Zeitraum besonders stark. Ne? Also ist irgendwie so die Suche nach neuen Nährstoffen dann vielleicht maximal. Vielleicht lohnt sich die Mykorrhizierung halt wirklich erst am meisten, wenn das Wurzelwachstum aufgehört hat, weil sonst eben diese symbiotische Interaktion mehr oder weniger zwecklos wäre. Das ist einigermaßen, ne?
Ja. Wobei, also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob, also bei Ektomykorrhiza, wovon wir ja bei Bäumen meistens sprechen, und in dem Fall ging es ja auch darum, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, inwiefern der Baum das steuern kann, ob er das zulässt, die Mykorrhizierung. Man weiß das bei den abuskulären Mykorrhiza, also wo der Pilz tatsächlich sogar in die Zellen der Wurzeln reinwächst, nicht nur in die Zellzwischenräume, sondern wirklich in die Zellen rein und da seine Verästelung bildet, deswegen arbuskulär von arbre, ne, Baum, da kann die Pflanze wohl zum Teil steuern, ob sie das eingehen möchte oder nicht. Weil wenn sie genug Phosphor hat, dann bremsen sie das oft auch, ne? Aber bei Ektomykorrhiza weiß ich das nicht, ob die Pflanze das wirklich begrenzen kann.
Ja, ich glaube, es gibt auch über die Exsudate. Exsudat ist auch wieder so ein Begriff, ne? Das kann auch wieder alles oder nichts heißen. Aber ich glaube, verallgemeinert kann man sprechen auch von Stoffen allgemein, die Pflanzenwurzeln aktiv oder passiv abgeben an ihre Umgebung eben, ne? Und ich meine mal gehört zu haben, dass die das auch über diese Exsudate, also über bestimmte Stoffe halt, die Pilzhyphen sozusagen anlocken können. Das ist ja auch ziemlich krass, diese Informationsaustausche, die da wirklich im Bereich der Rhizosphäre stattfinden. Peter Wohlleben, der berühmte Förster, würde jetzt sagen, die Bäume sprechen miteinander und die Pilze sind die Briefträger oder so, ne? Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich finde das schon, es ist schon was Ehrfurchtgebietendes, wenn man sich anschaut, dass da auf jeden Fall eine Interaktion stattfindet und dass die zumindest in einem gewissen Maße auch gesteuert werden kann von einem Partner. Das finde ich ziemlich krass.
Ne? Ja, und was viele Leute ja auch nicht wissen, dass das eher der Regelfall als die Ausnahme ist, dass eine Pflanze irgendeine Form von Mykorrhiza bildet oder zumindest bilden kann.
Genau, das wusste ich zum Beispiel auch, bis ich mit Andres losgezogen bin und wir die Trüffelfolge aufgenommen haben, wo wir auf der Plantage selbst Trüffel gesucht haben, muss ich ehrlich sagen, wusste ich das auch nicht. Das hat er mir da erklärt, ja. Mhm. Also ziemlich abgefahren, ja. Und wie du jetzt, glaube ich, rausgearbeitet hast, es ist eine relativ simple Methode. Man kommt nicht drauf, dass man Flachbettscanner auch verbuddeln kann und darüber wirklich Daten erzeugen kann, aber es scheint ja wirklich zu funktionieren. Bist du damit glücklich als Röntgen-CT-Enthusiastin?
Ja, klar. Mit Analyse kann man damit ja auch machen. Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Es ist ja nicht so, dass das nur Low-Tech wäre. Also ich meine, so ein Scanner an sich, je nachdem, welche Perspektive man hat, ist natürlich jetzt auch mehr oder weniger High-Tech. Aber vor allen Dingen dann die Bildanalyse danach kann man ja beliebig technisiert machen. Ich habe ja eben schon gesagt, die haben am Anfang ihre Bilder manuell ausgewertet. Und jetzt machen sie das eben mehr und mehr automatisiert. Also versuchen wahrscheinlich, die Wurzeln automatisch erkennen zu lassen und auch die Wachstumsraten dann mit einem automatisierten Skript irgendwie sich ausspucken zu lassen. Und auch in der Bildanalyse hat natürlich die ominöse KI, also das maschinelle Lernen, Einzug erhalten. Und da kann man auch Modelle trainieren und sagen, das ist eine Wurzel, das ist eine Ameise, das ist ein Regenwurm. Ich weiß nicht, ob die das so machen oder ob sie da, ich sag mal, klassische algorithmische Herangehensweisen haben, aber all das ist möglich und das verbindet eigentlich ganz gut die Spannbreite an dem, was möglich ist. Ne? Also von Plexiglasscheibe im Boden verbuddeln und mal drauf gucken hin zu KI-gesteuerter Auswertung von Farbscans des Bodens.
Ja, das ist krass. Und in dem Bereich, in dem du ja auch arbeitest, ne, Stichwort Bildgebung letztlich, ne, da ist ja auch noch unglaublich viel los. Also man hat ja gar nicht den Eindruck, dass da die Methodenentwicklung sowieso nicht, aber eben auch so die Generierung neuen Wissens, das ist noch lange nicht am Ende, ne?
Niemals. Nee. Sowieso, das sagen wir als Wissenschaftler ja immer, dass weitere Forschung nötig ist. Aber es ist ja auch wirklich so, ne? Wir wissen einfach sehr wenig und tasten uns so langsam vor von Irrtum zu Irrtum.
Ja, das ist abgefahren, ja. Also schon mal vielen Dank, Svenja, dass du diese Studien rausgesucht hast. Haben wir eigentlich schon den Titel des Papers, vor allem von 2024, feierlich verlesen?
Nee. Also das erste Paper heißt The Development of an Optical Scanner Method for Observation of Plant Root Dynamics. Ich hatte den Titel jetzt vorher nicht genannt, um nicht zu spoilern.
Ja.
Genau, das waren das war das japanische Paper. Das ist auch Open Access. Das habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Das zweite Paper nennt sich In Situ Soil Imaging, a tool for monitoring the hourly to monthly temporal dynamics of soil biota. Genau, das ist leider nicht frei verfügbar. Deswegen denke ich, macht es wenig Sinn, das in die Shownotes zu packen. Aber wer Zugang zu wissenschaftlichen Bibliotheken hat, kann ja diesen Namen durchaus in eine Suchmaschine eingeben und das dann finden. Da sind auch schöne Abbildungen drin, also wirklich welche Farbscans von diesen, von den Tieren, die sie beobachtet haben.
Ja. Ja. Ihr solltet auf gar keinen Fall auf Sci-Hub gehen oder einer vergleichbaren Seite und dort nach den, das ist illegal, das solltet ihr nicht, Sci-Hub, auf gar keinen Fall aus Versehen, ja, nee. Das ist unerträglich, dass die tatsächlich wissenschaftliche Studien für laut zur Verfügung stellen. Dort. Also das können wir überhaupt nicht unterstützen. Svenja, vielen Dank. Ich habe es den Hörerinnen und Hörern noch gar nicht erzählt, aber heute war so ein, wir nehmen an einem Montag auf und wie Montage manchmal so sind, war der für mich sehr anstrengend. Es ist viel passiert. Ich habe dir einiges davon auch schon erzählt. Und also unser Gespräch hier, das finde ich das Schöne, hat mich jetzt richtig geerdet am Abend. Ich fühle mich jetzt wieder, ich habe wieder was gelernt. Und was ihr auch nicht wisst, ist, Svenja hat vorher wirklich Geheimniskrämerei betrieben. Ich kriegte eine E-Mail, ich darf auf gar keinen Fall dieses Paper mir angucken. Hat gezogen, Svenja. Vielen Dank dafür. Du hast mir jetzt den Abend echt ein bisschen schöner gemacht.
Das freut mich. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht's ähnlich, ob es nun Abend ist, Morgen, Mittag, Nacht, was auch immer.
Ach, schön, schön. Nee, dann würde ich vorschlagen, wir leiten zu den Dankesworten über. Das habe ich mir ja vorgenommen, jetzt immer mal auch mal Danke zu sagen. Und da ist seit dem letzten Soul Talk tatsächlich ein bisschen was passiert. Wir danken nämlich unserer Hörerin Annette und unserem Hörer Ruben für ihre Spenden, die eingetrudelt sind. Boop, boop. Das hilft uns also auch in technische, also in Equipment zu investieren und natürlich in digitale Infrastruktur. Und der René und eine weitere unbekannte Person haben uns auch jeweils 10 Stunden Orphonic Credits gespendet. Orphonic ist die, ist ja auch eine KI-Anwendung, ominöse KI-Anwendung, die aber dafür sorgt, dass wir so unvergleichlich gut klingen, wie wir euch gerade in die Ohren säuseln. Also auch das haben wir 20 Stunden Aufnahmezeit, Svenja. Das sind also Pi mal Daumen 20 Folgen, Soul Talk, die wir dann rausballern können. Also ich glaube, das ist eine, ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns Orphonic Credit spendet, schreibt ruhig einen kleinen Text dazu, weil dann werdet ihr hier natürlich auch mit Dankesworten erwähnt. Vielen lieben Dank. Ja, kommen wir zum Feedback- und Hinweisblock. Wie immer könnt ihr uns Feedback, Anmerkungen oder Ideen übermitteln über die E-Mail-Adresse info@zollcast.de. Und wir sind auf diversen sozialen Medien aktiv, die unter anderem heißen Blue Skies. Wenn ihr, hast du das schon mitgekriegt, was bei uns bei Blue Sky gerade los ist?
Ich habe es von anderen Leuten mitbekommen, dass es gerade total abgeht nach der
also
Wahl.
Also das muss ich kurz erzählen. Jeden Sonntag gegen 10 Uhr, wenn ich so meinen Morgenkaffee inhaliert habe, mache ich kurz den Rechner an und notiere die aktuellen Followerzahlen. Und da ist Blue Sky wirklich gerade am Eskalieren. Was ist da los? Also wir freuen wir uns ja natürlich, ne? Aber wollte nur sagen, dass wir auf Blue Sky sind. Und wenn ihr noch nicht zu den Followerinnen und Followern gehört, dann hackt da auch mal ein Like rein. Instagram, Facebook und LinkedIn sind weitere Plattformen. Und Svenja, ich würde vorschlagen, jetzt machen wir einfach einen Deckel drauf. Du musst jetzt auch noch zu einer Anschlussveranstaltung.
Richtig.
Ihr könnt das nicht sehen, Svenja sitzt jetzt schon halb auf dem Fahrrad, deswegen werden wir jetzt diese Folge abschließen und ich sag, das war Soulcast Folge 117 vom 20.11.2024 und Christoph und Svenja sagen an dieser Stelle mal ganz höflich Tschüss.
Tschüss.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.